Das christliche Deutschland plant, einen Aufstand aller Muslimen in Gang zu setzen. Einen Dschihad gewissermaßen. Können Sie sich das vorstellen? Na, wohl eher nicht. Aber genau das plante Deutschland vor 100 Jahren im Ersten Weltkrieg. Und zwar, um die Engländer und Franzosen in ihren Kolonien zu schwächen. In seinem neuen Roman Die Orientmission des Leutnant Stern erzählt Jakob Hein von diesem Plan. Ein Buch, das uns die Kompliziertheit unserer Vergangenheit erzählt. Eine Vergangenheit, die bis in unsere Gegenwart hineinwirkt. Jakob Hein ist bei uns. Guten Tag, Herr Hein.
Hallo, guten Tag.
Herr Hein, diese Geschichte aus dem Ersten Weltkrieg, die ist verwegen und abenteuerlich. Wie sind Sie denn darauf gekommen?
Also ich war in Jerusalem und wir wurden dort geführt vom stellvertretenden Propst von Jerusalem, der eben sowohl Theologie als auch Geschichte studiert hat. Und der sagte so ganz beiläufig, naja, das Verhältnis Deutschlands zum Islam sei ja romantisch positiv gewesen über hunderte Jahre. Und da habe ich gesagt, Professor Viehweger, das müssen Sie mir mal genauer erklären. Und dann hat er mir so ein paar Hinweise gegeben und denen bin ich gefolgt und irgendwann bin ich auf diese Geschichte gestoßen.
Sie erzählen in Ihrem Buch die Geschichte von Edgar Stern. Bekannt ist er als renommierter Journalist, später als Chefredakteur des Ullstein Verlags. Dort wurde er 1933 wegen seiner jüdischen Wurzeln entlassen. Er wanderte dann nach England aus. Nach dem Krieg war er Korrespondent unter anderem für den Rheinischen Merkur. Aber das alles lassen wir jetzt mal beiseite. Sie interessiert eine ganz andere Phase im Leben von Edgar Stern. Darum geht es jetzt. Und Ihr Roman, ja, der beginnt fast idyllisch in einem Urlaub. Wann ist das und was passiert da?
Im Sommer 1914. Die Schüsse von Sarajevo waren schon gefallen, aber niemand glaubte wirklich an den großen Krieg. Man hielt das für Unsinn und so richtig wollte auch keiner den Krieg. Und so wird Edgar Stern dort überrascht in seinem Urlaubsort. Die Belgier wenden sich natürlich sofort gegen die Kartoffelfresser und die Deutschen müssen ihren Urlaubsort sturzartig verlassen, sowohl Ostende als auch Coxid, wo Edgar Stern war. Der Sommer 1914 muss sehr schön gewesen sein. Wolkenloser, blauer Himmel. Die Leute waren alle bester Stimmung und dann plötzlich kam die Nachricht vom Krieg in dieses schöne Wetter hinein.
Also das ist schon ganz, ja, ganz irreal für die Leute, die da Urlaub machen. Auch Edgar Stern muss dann rasch zurückreisen, den Urlaub abbrechen. Ja, und dann wird er im Laufe der Geschichte mit einem verwegenen Plan beauftragt. Das hat mit einem Schachzug der deutschen Militärführung zu tun im Ersten Weltkrieg. Der türkische Sultan soll den Dschihad ausrufen. Warum denn das?
Ja, das war Staatsdoktrin, kann man wirklich sagen. Max von Oppenheim, ein Orientalist, hatte den Plan geschmiedet, dass Deutschland den Dschihad auslösen möge. Also Deutschland sollte da die entsprechenden islamischen Geistlichen finanzieren und motivieren, diesen Dschihad auszurufen. Und dann würden sich die Muslime in Indien und Pakistan heute würden sich erheben gegen die Briten. Die Briten hätten dann ganz andere Sorgen als ein Krieg in Europa. Und die Muslime in Nordeuropa würden sich erheben gegen die Franzosen. Dann würden die Franzosen auch ganz andere Sorgen haben. Und die Mittelmächte Deutschland, Österreich, Ungarn hätten den Ersten Weltkrieg gewonnen. So war der Plan. Also bewegte man, sage ich mal freundlich, den Sultan von Konstantinopel doch möglichst den Dschihad auszurufen. Und anlässlich dieser Dschihad-Verkündung auf dem Taksimplatz in Konstantinopel sollte eben Deutschland Kriegsgefangene freilassen. Und irgendwie mussten die da ja hinkommen.
Und das hat auch mit einem ganz besonderen Kriegsgefangenenlager nicht weit von Berlin zu tun. Das war ein Kriegsgefangenenlager für muslimische Kriegsgefangene mit einer Moschee, der ersten Moschee in Deutschland überhaupt. Was war das denn für ein Gefangenenlager und wer wurde dorthin gebracht?
Wenn man das heute erzählt, kann einem das keiner glauben. Es ist gut recherchiert, historisch perfekt belegt, aber man will es nicht glauben. Deutschland behandelte also muslimische Kriegsgefangene prinzipiell besser. Die bekamen Kaffee und die bekamen Tabak, weil man sagte, das brauchen diese Menschen. Die höchste Kaste im ganzen Kriegsgefangenenlager in Wünsdorf waren die Dschihadisten. Die hießen auch so. Die bekamen also auch einen Hammel, den sie rituell schächten durften zu den hohen Feiertagen und sie bekamen sogar Kremserfahrten spendiert durch die, wie es hieß, Hauptstadt des Sultans von Berlin. Das war nämlich Wilhelm II., der wurde da so genannt. Wilhelm II. Ging so weit, das Gerücht zu verbreiten, er sei schon zum Islam konvertiert, nur mit Rücksicht auf seine Mutter könne er dies noch nicht öffentlich machen.
Und das alles schon mit dem Plan, die Franzosen und Engländer in ihren Kolonialländern zu schwächen, oder warum?
Der Dschihad-Plan war Staatsdoktrin. Wilhelm II. Liebte aber die Muslime ohnehin. Seine Cousins und sonstigen Verwandten in England, Frankreich und Russland hielten nicht viel von ihm. Er war ein sehr einfaches Gemüt, freundlich gesagt. Und in der islamischen Welt wurde ihm der rote Teppich ausgerollt. Und so war er total begeistert davon. Und als dann Max von Oppenheim mit diesem Dschihad-Plan kam, war er noch begeisterter. Es wurde eine Lagerzeitschrift gedruckt in 5 verschiedenen Sprachen, die hieß Der Dschihad. Und all das sollte dazu dienen, die Muslime in diesem Lager für den Dschihad vorzubereiten. Also man kann es sich heute nicht vorstellen. Es ist dann in Vergessenheit geraten, weil der Dschihad ja nicht erfolgreich ausgerufen wurde. Oder er wurde ausgerufen, aber er hat nicht stattgefunden. Als dann 30 Jahre, nachdem die letzten Protagonisten gestorben waren, also zum Beispiel Edgar Stern, dann kam dieser Dschihad-Gedanke in der muslimischen Welt wieder stärker auf und ist heute ja durchaus das politische Problem, über das wir heute auch sprechen.
Das ist die Ausgangssituation. Welche Rolle hat nun Edgar Stern da gespielt?
Edgar Stern bekommt jetzt den Auftrag und sagt, du musst jetzt 14 muslimische Kriegsgefangene dorthin bringen, nach Konstantinopel. Es gab keine Flugzeuge, also musst du dies in einem Zug machen. Und das Problem war daran, dass dieser Zug teilweise durch Feindesland fährt und dass die Mission auch im geschwätzigen Österreich-Ungarn geheim bleiben sollte. Also hatte Edgar Stern ein Riesenproblem. Er soll 14 Muslime, die sehr fremdländisch aussehen, in einer Zeit, als es solche Menschen in Westeuropa noch kaum gab, soll er die unauffällig nach Konstantinopel schaffen.
Also unauffällig über mehrere Grenzen dorthin zu schaffen. Er verkleidet die ganze Truppe.
Genau, er kommt auf den guten Gedanken, sie als Zirkus zu verkleiden. Er sagt kurzerhand, das ist sein Zirkus, er sei der Zirkusdirektor. Er sagt, das sind Pferdekünstler und Trapezkünstler, damit auf den Bahnhöfen nicht deren Artistik überprüft werden kann. Ja, und dann schafft er das, indem er immer mal einen kleinen Trick anwendet und so. Diese Kniffe und Probleme habe ich tatsächlich auch seinen Memoiren entnommen. Er hat darüber sehr kurz geschrieben, aber er hat doch genug, um mich sozusagen anzuregen, diese Reise nachzuvollziehen.
Die Mitreisenden, die porträtieren Sie zum Teil auch. Ja. Also das sind recherchierte Biografien, natürlich nicht bis ins Letzte authentisch, aber so könnten sie gewesen sein, so könnte deren Leben stattgefunden haben. Funktioniert das denn? Machen die da mit, die Mitreisenden Muslime?
Die Muslime habe ich mir versucht vorzustellen. Ich wollte auch die Stimmen dieser Menschen dort in dem Roman tönen lassen, weil das Problem ist ja eben, dass man diese Menschen überhaupt nicht als Menschen betrachtet hat, sondern dass man einfach die als Subjekte immer betrachtet hat. Und Sie müssen sich vorstellen, im Sommer 1914 saßen bestimmte Menschen einfach im Atlasgebirge und haben Ziegen gehütet. Und kurze Zeit später kommt dann die französische Armee und sagt, ja, wir brauchen hier 50 tapfere Männer, wir haben nämlich einen Krieg irgendwo in Europa. Ich glaube nicht, dass diese Menschen überhaupt wussten ungefähr, was Europa ist. Die haben sicherlich keine Zeitung gelesen etc. Finden sich dann ein paar Monate später in französischen Uniformen an der Marne wieder und noch ein paar Wochen später in einem Kriegsgefangenenlager in Deutschland, von dem sie vorher sicher noch nichts gehört hatten. Und so habe ich versucht, die sozusagen innere Reise dieser muslimischen Menschen nachzuvollziehen. Sie sollten auch Gewicht und Stimme haben in dem Buch.
Insofern ist Ihr Buch ein großes Antikriegsbuch, weil es die Absurdität des Krieges auch erzählt. Man merkt, dass Sie erzählen von Menschen, die aus ihrer Heimat, wie Sie gerade beschrieben haben, entwurzelt werden, ganz willkürlich, die von Kriegstreibern gezwungen werden, Soldaten zu sein. Das Schicksal dieser Legionäre, das ist Ihnen sehr wichtig, oder?
Ja, mir ist es sehr wichtig. Also Edgar Stern finde ich eben auch toll, weil er eigentlich immer wieder darüber nachdenkt, wie er den Krieg mit möglichst unblutigen Mitteln für Deutschland entscheiden kann. Er ist ein totaler Patriot, das ist klar. Er ist auch Europäer. Und auch deutscher Patriot. Und natürlich interessiert mich auch, was dann passiert. Tatsächlich passiert ja nach dem Ausruf des Dschihads nicht etwa der Dschihad, sondern die anti-armenischen Ausschreitungen in Konstantinopel nehmen zu. Die Kirchen brennen. Diese Armenier-Pogrome nehmen in ihrer Intensität stark zu. Man kann wirklich sagen, dass es hier auch eine ganz starke deutsche Mitverantwortung gibt für diese Geschehnisse, von der ich auch in den letzten Monaten und Jahren sehr wenig gehört habe. Wenn man das aber recherchiert, steht das auch alles in den historischen Büchern. Das ist jetzt kein Geheimwissen, was ich gefunden habe.
Hochbrisant und interessant, dass die Deutschen da eine, wie auch immer, große Mitverantwortung an der Verfolgung der Armenier tragen.
Auf jeden Fall. Und ich muss sagen, also wenn ich heute hier sogar im Domradio sprechen darf, ich finde, es hätte den Deutschen sehr gut angestanden, dieses immer im Doppelpaket zu sagen. Also zu sagen, das war ein klarer Völkermord, das ist ein ganz schlimmes Geschehnis der Weltgeschichte. Und wir als Deutsche schämen uns auch zutiefst für die Rolle, die wir dabei gespielt haben. Ich finde, das wäre vielleicht der Ansatz einer Brücke gewesen, um nicht zu sagen, ihr Türken, ihr habt das gemacht, das war sogar der erste Völkermord in der Geschichte, sondern zu sagen, so etwas darf nicht mehr passieren. Das sagen wir als mitverantwortliche Deutsche. Was sagten ihr dazu? Und dann kann vielleicht der andere auf der anderen Seite des Tisches sagen, ja, ihr habt schon recht mit eurer Position.
Also da kann man auch viele Parallelen zur heutigen Zeit ziehen. Sie deuten das so ein wenig an. Ja. Also die Koalition mit Unrechtsstaaten, heute mit der Türkei, um sich das Flüchtlingsproblem vom Hals zu halten, damals auch. Das ist schon eine sehr aktuelle Geschichte, die damals passiert ist.
Ich konnte kaum glauben, wie aktuell das ist. Als ich das erste Mal hörte, dass es einen sogenannten Dschihad-Plan gab, dachte ich, das sei eine journalistische Übertreibung, dass man sagt, so würde man das heute nennen, ungefähr wie der Dschihad. Nein, es hieß so, es hieß der Dschihad-Plan und man war ganz begeistert davon und richtete eigene Abteilungen im Kriegsministerium ein, um eben diesen Dschihad auszulösen. Dass man nicht überlegt, was passiert in 5 Minuten, sondern dass man eben sagt, jetzt im Moment machen wir das. Das ist eine gute Idee, wir geben denen Gewehre, da wird schon nichts passieren.
Offensichtlich ist das Ganze doch etwas komplizierter als gedacht mit den Muslimen. Das sagt ein Buch, ganz salopp formuliert, ein Orientalist. Das ist ein Satz, der bis heute gilt, also sehr aktuell ist auch noch da.
Ja, auf jeden Fall ist das sehr viel komplizierter. Man hat in Deutschland über Jahrhunderte ein völlig romantisiertes Verhältnis zum Islam gehabt. Man glaubte, das sei die aufgeklärte Religion. Man hielt es auch für die friedliche Religion, so wie man heute den Buddhismus für die friedliche Religion ohne überhaupt Gefahrenpotenzial hält und sich dann wundert, was passiert zum Beispiel mit den Rohingya oder was passiert mit anderen buddhistischen, extremistischen Kräften, kann man ja aus dem heutigen Buddhismusverständnis erstmal gar nicht erklären. So hielt man den Islam für die friedliche Religion schlechthin. Das ist im Moment gekippt. Viel lohnenswerter scheint es mir, mit Menschen zu sprechen und nicht irgendwelche Gruppenzuschreibungen zu versuchen, mit denen man echt nicht weiterkommt.
Das zeigt die ganze Absurdität der aktuellen Argumentation, nicht? Der Islam gehört nicht zu Deutschland. Das ist ein ebenso projiziertes Bild. Auf einmal, wenn man denkt, dass selbst der deutsche Kaiser den Islam damals in die andere Richtung romantisiert hat.
Ja, also zum Beispiel hat eben das Deutsche Reich diese erste gemeinsame Mission von Sunniten und Schiiten bewirkt. Die erste sozusagen islamische, ökumenische Aktion. Nämlich als der Dschihad dann nicht passierte, nachdem der Sultan von Konstantinopel das verkündet hatte, ging man weiter zum Scherifen von Kerbela, also der höchsten Stätte der Schiiten, und holte sich dort auch die Unterschrift für den Dschihad. Das ist das erste gemeinsame Unterfangen in der Spaltungsgeschichte des Islam. Der Islam gehört nicht zu Deutschland, darüber kann man diskutieren hin oder her. Man kann aber sagen, auf jeden Fall gehört Deutschland zum Islam. Tatsächlich ist Deutschland und seine Geschichte ein ganz, ganz wichtiges Kapitel und hat immer auch wichtige Kapitel in der Geschichte des Islam geschrieben, ob wir das nun wollen oder nicht.
In Ihrem Buch ist auch nachzulesen, das ist sehr, sehr spannend. Es gibt sehr viele Dokumente über dieses ganz besondere Kriegsgefangenenlager. Da gab es sogar jemanden, der eine ganze Serie von Fotos gemacht hat.
Und ich sage Ihnen, ja, der Lagerkommandant Otto Stiel, der war eben Stadtarchitekt und begeisterter Fotograf. Und der hat etliche dieser Kriegsgefangenen fotografiert, möglichst immer in ihren wildesten Verkleidungen, damit sie möglichst fremdländisch aussehen. Karl Otto Stiel hat dann dieses Buch veröffentlicht unter dem absurden Titel Unsere Feinde. Was eben sehr witzig ist, wenn man überlegt, dass er dieses Lager, glaube ich, mit einiger Begeisterung geführt hat und auch für die dort gestorbenen Tataren dann einen Gedenkstein entworfen und errichten lassen hat, um dort eben diesen Menschen ein Gedenken zu geben.
Also wir brauchen immer irgendwelche, und seien sie noch skurrile, Überschriften, um Leute in Schubladen zu stecken. Spricht er von Feinden, obwohl es ganz was anderes war
eigentlich. Ich würde mal sagen, als Mensch, der auch schon ein Buch veröffentlicht hat, das wird ihm dann der Verlag vorgegeben haben. Da werden dann so Typisierungen von auch von Engländern und Iren getroffen. Und auch der Südfranzose hat schwarze Haare und so ein Quatsch steht da drin. Aber es ist eben ein interessantes historisches Dokument, hat sich wahnsinnig gut verkauft. Ich kann nur sagen, diese Geschichte ist wirklich an allen Ecken und Enden übergequollen vor interessanten Fakten. Meine Aufgabe war es, zu kürzen, das Wichtige vom Unwichtigen zu trennen, dem Leser immer Hinweise zu geben, wo könnte man nachgucken und interessante Sachen erfahren, aber doch bei meiner Geschichte zu bleiben. Sonst wäre das so komisch ausgeufert.
Aber man kann mit Ihrem Buch anfangen, das ist spannend zusammengefasst und danach kann man ja selbst weiterblättern und weitergucken, was man noch da finden kann.
Also ganz ehrlich gesagt halte ich das für zeitgemäß. Ich glaube, dass wir das heute so mögen. Ich glaube nicht, dass wir heute wollen, dass Autoren uns Wikipedia abschreiben ins Buch hinein. Also mir geht es selbst zumindest so. Ich lese gerne eine interessante Geschichte mit interessanten Fakten und gucke dann selber gerne nach, auch an dem Zeitpunkt, wo es mich interessiert. Ich wurde immer wieder gefragt, warum das Buch so kurz ist und habe ich gesagt, na, weil ich es eben gekürzt habe, bis es gequietscht hat, weil ich wollte eben ein kurzes Buch veröffentlichen. Also es ist viel Material, das unterm Schneidetisch liegen geblieben ist.
Lässt sich aber sehr spannend lesen, die Orientmission des Leutnant Stern. Und ein Detail aus dem Leben von Leutnant Stern, das wollen wir unbedingt noch erwähnen.
Bitte.
Hier direkt am Kölner Dom. Edgar Stern, der Held Ihres Buches, der hat 1917 tatsächlich im Kölner Dom geheiratet. Er hatte doch jüdische Wurzeln. War er Katholik?
Ich glaube, nach der Hochzeit hat er mit seiner Frau Josefa Rubert katholisch gelebt. Er hat ab dem Zeitpunkt einen Doppelnamen getragen. Also er ist in der Geschichte sonst nur bekannt als Edgar Stern Rubert. Und seine Frau Josefa war offensichtlich engagiertere Katholikin. Er selber schreibt von der Front, zum Beispiel gab es da drei Geistliche, ein Rabbiner, ein katholischer und ein evangelischer Pfarrer, die gemeinsam dort Dienst haben und die dann immer so tageweise die Toten beerdigt haben und nicht noch bei den Toten geguckt haben, was hatte der für eine Konfession, sondern der an dem Tag dran war, der hat die Toten würdevoll bestattet und man ging dann davon aus, in so einem ökumenischen Glauben an den einen Gott, dass das auch alles in Würde und Anstand geschehen war. Und das war eine Geschichte, die Stern immer wieder erzählte. Das fand er richtig toll.
Also Pioniere der Ökumene kann man das dann nennen. Herr Hein, abschließende Frage. Wir blicken zurzeit mit großer Sorge auf Europa, auf den neuen Nationalismus in vielen Ländern. Das gab es vor über 100 Jahren alles schon. Was können wir von der Geschichte, die Sie erzählen, für unsere Zeit lernen?
Ich glaube, wir können lernen, dass wir die Dinge genauer betrachten, dass wir mit Menschen sprechen und nicht mit Funktionsträgern und dass wir uns Meinungen bilden und nicht kopieren.
Vielen Dank, Jakob Hein. Die Orientmission des Leutnant Stern, so heißt der Roman von Jakob Hein, erzählt wie die Geschichte von Edgar Stern, der vor 100 Jahren maßgeblich an dem Plan der deutschen Militärführung im Ersten Weltkrieg beteiligt war, einen Aufstand der Muslime in aller Welt in Gang zu setzen, um die Engländer und Franzosen in ihren Kolonialländern zu schwächen. Das Buch »Die Orientmission des Leutnant Stern« ist im Galliani Verlag Berlin erschienen. Das Buch hat 240 Seiten und kostet 18 Euro. Vielen Dank.